So, bist du bereit? Soll ich mal eine Ansage machen?
Dann machen wir eine Ansage.
Ladies and Gentlemen, am Nachthimmel Europas ist ein neuer Stern zu sehen. Im Osten Deutschlands, über dem wunderschönen Elbflorenz, klimmert die Aura zwei Herren, die ihre Freundschaft transzendent in eine neue Sphäre der Interaktion hieven. Die Erstellung eines Podcasts. Diese Idee, deren Originalität so geartet ist, dass es hier noch nicht ganz nach Mainstream stinkt, gebar diese und die folgenden Tonaufnahmen, in denen wir in Alltagsphilosophie, Binsenweisheiten, Selbsthilfetherapie und deutscher Meckerkultur unsere zwei Halbwissen zu einem ganzen Wissen zusammenfügen werden. Also, Stöpsel ins Ohr und auf das Fenster in die kleine Welt des Daniel und des
Sascha.
Ah, danke, das.
Ja, yeah, hab ich gerade einmal frei, läuft.
Wunderbar. Wie geht's dir?
Mir geht's gut nach dieser Ansage auf jeden Fall.
Ja.
Zeigt wieder, dass du das eine Weile lang gemacht hast als
Oha.
Hobby.
Oha, okay. Also das hier noch nicht.
Das hier noch nicht.
Also das ist jetzt die Frage, wie gehen wir das jetzt an? Das ist jetzt quasi gerade so die Probeaufnahme, erster Podcast. Man spricht da jetzt schon anders, weil man sich ein Publikum vorstellt. Das ist vielleicht auch das, was du meinst, dass man das schon mal gemacht hat auf der Bühne oder so.
Ja, definitiv. Also das hast du ja schon einige Male gezeigt in der Vergangenheit, wo ich ja auch anwesend sein durfte. Zwar nicht beim Poetry Slam, sondern auf Hochzeiten als Ansager. Und da hast das Publikum jedes Mal.
Als wieder. Es war meine Hochzeit, ich habe die Rede gehalten.
Ach so. Das habe ich vergessen.
Vielleicht mal so, wie ich mir das vorstelle, wenn du so einen Podcast machst, wie jeder Arsch. Also so alle, so, die sich gut verstehen, komm, lass mal Podcast machen. Und das hochlädst und dann mit Publikum rechnest, dann besteht die Gefahr, dass man sich ein bisschen überschätzt. Ich stelle mir das so ein bisschen
definitiv.
Ich stelle mir das folgendermaßen vor. Nimm mal in deiner Fantasie so ein Kino- oder Theatergebäude. Und gibt da manchmal so Filmfestivals, wo die dann so 4, 5 Filme spielen oder was weiß ich. Das sind hier Kurzfilme, was weiß ich. So. Und dann gibt es so den einen Mann, der ist da allein hingegangen, der hat sich vielleicht schon so ein Ticket für einen Film gebucht. Geht dann dort rein, holt sich noch seine Nachos, Cola und so. Und findet dann den Saal nicht. Und dann geht er so ganz alleine irgendwo hin und tritt so ein, okay, was ist denn das jetzt hier? Und dann kommt vielleicht so ein totaler Underdog-Film oder so wie wir jetzt und so ein Gespräch, was man gar nicht einordnen kann. Was ist denn das jetzt hier? Und dann setzt er sich so mit halb erstauntem, bisschen ängstlichem Gesicht so einfach mal in den Saal und guckt sich das mal an, so ganz vorsichtig, in der Hoffnung, okay, vielleicht ist das jetzt hier so ein Geheimtipp oder ist das so eine Vorstellung, ja, dann erzähle ich niemandem von.
Genauso sitze ich jetzt hier. Ja, du hast bei mich geschrieben, ja? Ja, okay. Sehr geil.
Sie wird Gerd genannt.
Ja, okay. Kann ich mir gut vorstellen. Definitiv. So stellst du dir das vor, dass jemand sich den Podcast anhört?
So ein bisschen. Also jetzt so am Anfang oder überhaupt, ist vielleicht so einer, wer weiß, was ich hier gerade entdeckt habe. Und wenn, dann muss ich es ja niemandem erzählen.
Das stimmt. Schnell wieder raus hier, wenn es scheiße ist.
So, Daniel, wie war deine Woche? Ich habe gehört, du hattest einen Unterschalttermin.
Oh Mann, krass. Und da hast du ja gleich das Highlight der Woche angesprochen. Ja, war Bombe. Also war Ersttrimester-Screening. Und einer der Meilensteine, glaube ich, jetzt im Papa-Werden. Einer der großen. Und war richtig, richtig klasse. Für mich. Als
für
Vater.
Deine Frau nicht so. Hä? Für deine Frau nicht so.
Definitiv, aber für mich in dahingehend, dass einfach mal wirklich so ein bisschen realer geworden ist. Und ja, also das zu sehen, also Hut ab erstmal, was die Technik so leisten kann. Ne? Das war das, was man definitiv auch gedacht hat in dem Moment.
Das war jetzt aber kein 3D-Screen oder sowas.
Doch, auch das.
Ach, das war schon 3D?
Also Feindiagnostik war das. Und so Ultraschallbilder schon gesehen vorher. Wie man sie kennt, und das war schon richtig geil. Und jetzt nochmal Feindiagnostik, Hammer. Also, was man da alles sehen kann, finde ich echt
erzähl mal. Grandios. Ich habe nur ein Bild gesehen, das wurde uns per WhatsApp geschickt. Was ist denn das für ein Knochen, der da vorne dran hängt?
Genau so.
Das war ganz der Papa.
Ja, genau so. Die Nase. Auf jeden Fall, das war Mittwoch. Also da war sozusagen nochmal Untersuchung bei der Frauenärztin. Und am Donnerstag war dann nochmal in einer anderen Praxis die Feindiagnostik. Und ja, da auf dem Bauch geschaltet und erstmal Querschnitt. Also der hat uns von den Händen, von den Armen, von den Beinen alles zeigen können und hat auch immer gesagt, hier, das ist jetzt die Hand, das ist der Fuß. Wo ich dachte, hä, was genau sieht der da? Grandios, dass einfach wie geschult die Ärzte einfach dahingehend auch sind, in so einem Wirrwarr von grau bis weiß, dort das zu erkennen, was genau das jetzt ist. Und genau, das haben wir uns angeschaut und dann hat man auch das kleine Herzchen schlagen sehen. Das war natürlich richtig toll, auch das erste Mal die Herztöne. Das war einfach der Hammer. Und zum Schluss hat er nochmal gezeigt, was so ein bisschen spielerisch auch, was kann er noch machen. Und hat er wirklich mal gezeigt, wie man das 3D schlägt.
Hat er mal ein bisschen angegeben, so, genau. Guck mal hier. Und ich kann es auch in Farbe ausdrucken. Guck so, mal. Genau.
Was ich mit meiner Technik hier alles kann. Und grandios, muss ich wirklich sagen, was da alles möglich ist. Also wirklich sah aus wie ein Gummibärchen. Was man von allen Seiten mit der Taschenlampe anschauen konnte. Und ja, also dadurch, dass ich als Vater da einfach nebenstehe bisher und gar nicht so richtig mitbekomme, was im Körper von meiner Frau da alles passiert, ist das für mich nochmal ein ganz besonderer Moment gewesen. Ich weiß ja nicht, wie das für dich war. Du bist ja nun auch schon Daddy, schon länger. Und hast das, da liegt das ja alles schon ein bisschen zurück.
Es war genauso. Wir hatten kein 3D oder sowas. Hm. Ich war damals baff, als es hieß, oh, guck mal hier, da ist die Leber und da sind die Nieren und das ist ja. Das Organ und hier ist alles gut und so weiter.
Ja.
Aber da haben mich die 2D-Bilder auch schon geflasht. Hm. Welche Größe ist denn das jetzt schon?
6 so, Zentimeter.
So im Obst gesprochen?
Oh, verdammt. Das war, da bin ich nicht auf dem neuesten Stand.
Zwei Dattel.
Was ist 6 Zentimeter?
Zwei Dattel.
Nee, 6 Zentimeter ist schon... Ach, das ist ja eigentlich im Prinzip noch ganz klein. No. Aber wenn man sich überlegt, gucken wir mal auf so einem Lineal nach, 6 Zentimeter. Und daraus wird dann halt ein Mensch. Mhm. Das ist schon echt grandios für mich. Das mal so...
Vor allem die Größe und dann, du hast ja gerade erwähnt, Herztöne zu hören. Mhm. Also es ist das Herz, wie groß ist das Herz, ne, dann in dem Fall? Also das ist ja wirklich mini-klein, dass man das schon dann wahrnehmen kann. Das ist schon
krass. Also, und wie schnell das schlägt, ne? 170, wo der Puls war.
Ja.
Also da ist wie beim Sport, wenn wir Sport machen, ne?
Ja, richtig.
Ist ein bisschen höher richtig. Und der macht das die ganze Zeit.
Wir haben ja mal ein bisschen geschummelt, wir haben so ein Ultraschallgerät, also nee, Ultraschall ist falsch. Wir haben so ein Gerät zu Hause, wo man Herztöne hören kann. Mhm. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich nicht gesund, weiß ich nicht. Wir haben es ein paar Mal gemacht. Und da waren wir dann am Anfang immer erschrocken. Also, es war so ein bisschen spielmäßig. Du hast dann so Kopfhörer auf, das Gerät lässt du so über den Bauch wandern. Und du hast natürlich nicht so die Ahnung wie der Arzt oder die Hebamme, sondern du suchst dann erstmal. Dann wirst du gehorcht, okay, dann hörst du erstmal so ein Pochen irgendwo. Aber meistens ist dann doch irgendwo nur der Darm gewesen von der Mutter.
Ja.
Dann geht's so weiter. Dann irgendwann hast du das Klopfen. Und dann machst du erst einen totalen Kopf. Oh krass, was geht denn hier ab?
Ja.
Das muss man wissen, dass die total durchdrehen da drin. Also das ist eine immense Frequenz, mit der die durchschlagen, die kleinen Herzen.
Wo wir Herzschäden von tragen, das machen die 9 Monate lang, ne?
Ja,
das ist echt krass.
Also und später auch noch. Also auch wenn wir bei unserem Kleinen noch gehört haben, das ist noch eine ganze Zeit lang, dass es so fix geht.
Ja, das glaube ich. Aber trotzdem faszinierend, das erste Mal zu hören. Und aber nebenan ist ja auch noch der Puls. Also der Herzschlag von der, oder Blutdruck besser gesagt, von der Mutter.
Ja.
Das hörst du ja auch. Also da kann es immer mal switchen. Vielleicht habt ihr auch so ein Mittelding gehört.
Ach so, okay. Ja, das kann sein. So, dass man die Bauchschlag... Ah, schön, das ist so die Bauchschlag.
Jetzt ist die Ball.
Genau so. Ja. Also später ist es ja eher so, dass du dann versuchst nochmal die Herzschlagfrequenz vom Kind hochzutreiben, wenn sie es langweilt. Also das merke ich jetzt gerade, unsere ist ja jetzt 3 3/4. Viertel vor vier. Jetzt planst du ja den ganzen Tag, jetzt haben wir gerade Urlaub, nur wie kriegst du den bestmöglich unterhalten den ganzen Tag? da waren wir gestern, wir hatten Freunde zu Besuch, wir waren gestern im Freizeitland Königstein. Schon mal gehört?
Nee.
Ja, wundert mich nicht, ich auch nicht. Es ist ein kleiner Freizeitpark im schönen Ort Königstein. Und der ganze Park wirkt ein bisschen so, wie vor Jahren hatte man mal Geld da und hat sich so auf eBay Kleinanzeigen ein paar Freizeitparkgeräte geholt, ist aber jetzt nicht mehr in der Lage, die zu warten so richtig. Und also für die Kinder war es ganz toll, weil ja auch die sind mit Hüpfbogen zufrieden und es gab auch wirklich eine schöne Falkner-Show und so weiter. Aber trotzdem sind wir da bei dieser immensen Hitze und in Königstein hast du vom Bahnhof dorthin auch irgendwie keinen Fußweg, sondern musst du auf der Straße laufen, an der Elbe lang und Wohnwagen ausweichen, da sind die ganzen Camper unterwegs.
Ja, klingt gut.
Ja, klingt gut. Dann kommst du da erstmal rein und das erste, was du siehst, ist so eine Schiene über dir, wo quietschend so Biberfahrzeuge langradeln, die drin sind, müssen selber treten und dann quietscht das so in so 2 km/h. Quietsche so, denkst du, okay.
Das war der erste Moment, wo du gedacht hast, lass wieder zurückgehen.
Dann haben wir erstmal, also wir alle zusammen 50 Euro Eintritt gezahlt. Wow, da muss ja noch ein bisschen was kommen.
Ja.
Naja, also für die Kinder war es, wie gesagt, schön, wenn man das so ein bisschen vergleicht. Schwierig, aber gut. Mhm. Ich meine, das ist auch ein bisschen abgelegen. Woher soll das ganze Geld kommen, dort immer alles zu sanieren? Wir waren dann schon ganz schön kaputt und der größte Fehler war dann, die haben dort ein Labyrinth am Rand und dann sagte dann unser Freund, komm, lass doch mal noch ins Labyrinth gehen. Das war ein Riesenfehler, weil das Labyrinth war nicht so von wegen freizeitmäßig, da gehst du jetzt mal rein, da findest du vielleicht so ein paar Wegweiser, wie du rauskommst. Nein, wir haben uns tatsächlich da verlaufen zu siebt und kam nicht mehr raus, es waren 33 Grad.
Ich war zu siebt zumindest in der Gruppe unterwegs, nicht jeder für sich.
Das war das Schlimmste, die Kinder rannten immer so voraus und du musstest dann immer, du hast sie ja wirklich nach 2 Sekunden nicht mehr gesehen, weil sie in die Ecke waren und dann waren sie einfach weg und dann musstest du immer rumschreien, nein, bleib mal stehen, bleib hier und so weiter.
Ihr habt nicht den größten Fehler wie in den Horrorfilmen begangen und gesagt, hey Leute, lass uns aufteilen, damit wir besser...
Also es ging dann auch schon so weit, dass die Erste sagt, okay, wir haben jetzt noch so und so viel Wasser.
Okay. Also langsam entsteht dieses Bild.
Ja, richtig. Ja. Also ich meine, da war noch so eine Kante unter den Mauern, dass der ein oder andere hätte durchkriechen können.
Komplett zerschlissen seid ihr rausgekommen.
Ja,
die Klamotten völlig
also, mal. Wir waren durch. Wir waren wirklich durch. Das war dann der Moment, wo wir alle nur noch sitzen und irgendwo was trinken wollten. Das war krass. Das also wenn wir mal im Freizeitland Königstein seid, geht nur ins Labyrinth, wenn ihr ein bisschen Zeit noch habt und es ist nicht so heiß.
Ja. Und morgen geht's ja wieder in so einen Park bei dir.
Morgen geht's in so einen Park, ja. Aber da weiß ich, der ist ein bisschen offener und man kann sich nicht verlaufen. Das ist ganz gut. Alter Schwede. Ja, also plant man das dann immer so, wie kriegt das Kind den größtmöglichen Spaß ab.
Das stimmt, das glaube ich. Also vor allem jetzt auch in letzter Zeit. Vor allem in der Zeit, die jetzt vor einigen Monaten war, wo hier der Lockdown war. Ich glaube, da sind einige an ihr Limit gekommen. Und ihr als Eltern, die ja sehr gerne sehr viel Zeit auch mit ihrem Kind verbringen, mag das vielleicht noch entspannter oder angenehmer gewesen sein als für Leute, die damit sich eigentlich ja die meiste Zeit oder weniger Zeit damit beschäftigen wollen. Deswegen hat mir auch viel gelesen, dass das für die Leute
übelste
Strapazen waren. Ne?
Da war es noch nicht mal so heiß wie jetzt.
Stellen wir uns das vor. Jetzt Lockdown. Da bist du viel draußen.
Ja.
Aber da ist natürlich nur einen gewissen Abstand.
Und nicht so ein Schwimmbad, wo dann alle rumrennen wie in anderen Sommern.
Genau, so wie es jetzt an der Ostsee ist, ne? Wo jetzt alle am Strand sind.
Richtig.
Und ich höre auch von allen Kunden, mit denen ich jetzt drüber rede, wo es in Urlaub hingeht, es geht an die Ostsee. Das ist wirklich krass.
Ja.
Also Ostsee ohne Ende und die wenigsten jetzt so, ich sag mal so im Süden, Bayern, Nordalpen, habe ich auch schon einige gehört, aber es sind die wenigsten. Die meisten zieht es wirklich an den Strand. Ja.
Hast du schon mal mit einem Rückkehrer gesprochen?
Nee, noch nicht.
Komm, bleib
so schön hier. Und die sind alle in Quarantäne dort oben.
Das wird sein.
Das kann auch sein.
Aber weißt du, an der Ostsee hat man jetzt den Vorteil, man ist nicht in diesem Chlor riechenden, wie nennt man denn das? Also diesen Becken, wie im Schwimmbad, wo es echt nach Chlor riecht.
Ey, das ist doch saugeil.
Findest du geil?
Das ist Kindheit für mich. Das ist so, so hat das gerochen hier.
Aber weißt du, Schwimmhalle. Weißt du, woher dieser Chlorgeruch kommt?
Von der Bibi.
Ja,
ich weiß. Richtig. Ich weiß, aber desinfiziert ja auch, ne?
Harnstoff. Aber das Ding ist, das habe ich jetzt erst gelernt, den Harnstoff gibst du nicht nur über die Bibi ab.
So.
Sondern auch über die Haut.
Okay.
Gut. Okay?
Ja.
Rate mal, wie viele Leute ins Becken gehen müssen, damit die genauso viel Harnstoff da ausgeschieden haben, wie wenn einfach einer reinpinkelt.
Uff, du Schande. Das entweder ist die sehr hoch oder sehr niedrig.
Auch Mittel, Zahl. Mittel.
Ja, okay, dann sage ich mal 20.
Ja, verdoppeln, dann bist du dabei.
40.
Also 40 Leute, wenn 40 Leute im Becken sind, dann scheiden die genauso viel Harnstoff über die Haut aus, wie wenn einer mal reinpullert.
Was für ein blöder Vergleich. Aber schön, ja, man lernt ja immer dazu. Ja. Jetzt werde ich immer am Beckenrand also stehen und die Leute zählen.
Du
hast dafür gesorgt, dass jetzt jemand reingeschifft hat.
Ich finde das aber auch beruhigend, wenn es total nach Chlor riecht. Okay, es muss jetzt keiner reingepullert haben. Vielleicht waren auch einfach viele Leute heute da.
Ich weiß nicht, was jetzt besser ist. Ich bin mir nicht sicher, aber okay, ich werde das nächste Mal im Blick behalten.
Man kann es reduzieren, indem man einfach duscht, wie man ja eh sollte.
So, May.
Vor Baden.
Also machen aber die wenigsten. Wer macht das schon? Also ich mache das immer, weil ich einfach angenehmer finde, schon alleine vom Akklimatisieren.
Schwierig.
Also ungeduscht, also komplett trockenes Wasser zu gehen, ist ja viel beschissener, als wenn man schon ein bisschen Wasser an sich hat. Ja, ja. Jeder kennt es doch.
Ja, ja.
Wenn man wartet langsam ins Meer, denkt sich, ach du Schande. Ja, schon Zeh rein, kacke. Gehst weiter. Oh, nee, geht gar nicht. Da hören schon die meisten auf. Ja? 50% verloren, die ins Meer eigentlich wollten. So, und dann geht's weiter. Und dann irgendwann muss man sich dann mal.
Und irgendwann ist das Meer einfach pleite, weil keine Duschen da standen.
Genau, so ist es.
So wird's kommen. Alles stehen davor, keiner will rein. Und woran lag's? Man gab keine Duschen.
Und keiner hat 1,50 Abstand.
Und noch nicht mal Chlor. Noch nicht mal Chlor.
Nicht mal Chlor. Obwohl, wenn 40 drin waren, dann hättest du wieder einer reingeschifft. Also voll. Sehr schön. Interessant, dass wir darauf gleich am Anfang zu sprechen kommen, auf solche Themen.
Also, es ist so, okay, können wir uns das nächste Mal merken, wenn es ein Harnstoffthema für dich so ein Thema ist.
Ich hätte gern roten Faden dafür. Ja. Heute wird Harnstoff angeschnitten, bereite ich
vor. Man kann es ja in die Beschreibung bringen, hier Harnstoff gibt es bei Minute 5.
Genau. Das ist schön, wie bei den YouTube-Videos, wo immer unten drunter steht, Minute so und so, das, Minute
genau.
So und so, das, wo ich mir denke, okay, ne, ist doch eigentlich schön, so ein YouTube-Video von Anfang an zu
zeigen. Nee, überhaupt nicht. Nee, also ich kenne etliche Beispiele, wo ich mir denke, ach komm, Leute, wenn eine Überschrift schon so ein bisschen angekündigt ist, was kommt denn wo?
Ja.
Und dann wird drumrum noch so viel andere Krankheiten. Da bin ich froh, wenn unten so steht, okay, wenn du das sehen willst, guckst du mal dorthin.
Oh ja, okay. Ja, gut, Effizienz von der Zeit, aber im Endeffekt kommt es ja immer drauf an, was guckst du dir gerade für ein Video an?
Also es ist zum Beispiel auch bei Podcasts so. Also zum Beispiel WDR 5 Quarks, das ist ein Wissenspodcast, da ist immer die Überschrift so 3 Meter lang, weil da jedes Thema drin steht. Dann sehe ich, okay, die Themen sind dabei, die interessieren mich. Und dann haben die, zumindest früher, ich glaube mittlerweile haben die das ein bisschen abgeschafft, hatten die immer eine Kategorie Wissen im Gespräch. Das hieß immer, wir haben da einen Experten da und der Union und so. Das ist ganz interessant. Aber die haben in dieser Zeit auch immer Anrufe entgegengenommen von irgendwelchen Zuhörern.
Okay.
Und das war immens anstrengend, weil das immer Leute waren, die mehr aus ihrem Alltag erzählen wollten, weil sie sich einsam fühlten, als Leute, die was beizutragen hatten. Und da dachte ich mir immer, oh Gott, ich würde einfach mal gern wissen, wo ist denn das zu Ende, dass ich jetzt
draufklicken
kann.
Okay.
Und da muss ich wegen der Steinzeit dann manuell vorspulen und immer reinhören, sind die noch bei dieser Kategorie, anstatt was? Einfach drauf zu klicken.
Was
wie so ein
gleich?
Tier muss ich da gucken, wo ist denn hier... Wo ist ein Lehrbuch gekommen?
Was ist das für ein Vergleich?
Und deswegen, okay, Daniel, musst du bei dem Podcast die Themen trennen und dann...
Okay, klar. Aber Anrufe, also ich meine, man muss sich überlegen, wer ruft dort an?
Alte Leute, die alleine sind.
Okay, gut. Naja, gut. Und dann, die wollen natürlich von sich erzählen.
Das ist
ja gar nicht so einfach.
Und das Schlimmste ist immer, das Peinlichste ist immer, wenn die Moderatoren die dann abwimmeln wollen, weil es dann schon echt eine Weile ging. Und manche lassen sich wirklich nicht abschütteln. Und dann... versuchen diese Moderatoren den Spagat zu schaffen, von höflich bleiben und auch jetzt mal rigoros sein und den nächsten Anrufer reinlassen.
Und wie oft sind sie rigoros? Also hast du schon gehört, dass jemand gesagt hat, jetzt ist Feierabend und tschüss?
Das gab's schon,
ja. Ja, ja, will man natürlich aber vermeiden, weil es unhöflich wirkt.
Ich meine, die können ja höflich bleiben und trotzdem einfach mal in den Knopf drücken.
Ja, ich höre sie gar nicht mehr. Entschuldigung, was? Ich hörte nur Rauschen. Da war er leider weg. Ja, aber okay. Aber es ist ja definitiv also interessant, ne, dass alte Leute hauptsächlich dort anrufen, die von sich erzählen wollen. Und ich meine, das ist ja auch ein Grund, warum wir regen uns das so häufig auf. Wir gehen einkaufen zu jeglicher Tageszeit. Und immer können wir uns über die Schlange aufregen, wo die Hälfte davon Rentner sind. Aber ist ja trotzdem ein Punkt, wo wir uns vielleicht mal Gedanken drüber machen sollten. Warum?
Ja, das stimmt.
Ist das so, ne?
Also,
das stimmt. Da.
Ich habe ja auch gar nichts dagegen, aber es ist halt für so eine Sendung irgendwie doch müßig. Also das ist einfach nicht die Plattform, wo man Kontakte aufbaut.
Finde ich so oder so. Also ja, ist also die Frage, sollte man sowas machen? Sollte man Anrufer dazuschalten in einem Podcast? Also oder ist es eigentlich eine Sendung, die nur aufgenommen ist?
Es ist eine Radiosendung.
Ah.
Ich höre es als Podcast. Ist egal.
Also, ja gut.
Nichts gegen die Leute, die da anrufen, aber wer Kontakte sucht, ich finde, da gibt es bessere Plattformen, wo man auch was Längerefristiges hat, nicht so ein Radiomoderator, ja, der einen dann auf 5 Minuten rausschmeißen muss.
Ja, okay.
Ist ja auch irgendwie unangenehm.
Das stimmt, aber vielleicht für die Leute, du musst ja auch immer die Perspektive sehen, die Leute, die das jetzt schon vielleicht ewig hören, ich weiß nicht, wie lange gibt's das?
Ja.
Schon wahrscheinlich ein paar Jahre. Die damit was verbinden und sowas, die wollen halt gerne dort auftreten.
Wie gesagt, und manche haben ja auch was zu sagen.
Das stimmt. Ja, und Podcast an sich, ich meine, du bist derjenige von uns beiden, der am meisten Podcasts hört. Und du bist auch derjenige, der auf mich zugekommen ist und gesagt hat, lass mal einen Podcast machen.
Meinst du, Anfang habe ich noch den Stuhl gefesselt hat?
Genau so.
Genau so.
Hol mich hier raus, Leute! Ja. ich meine, das fing ja schon, das ist ja schon ewig, ja, dass du mal gesagt hast, Daniel, das können wir auch. So,
echt, ja, irgendwas.
Hä?
2 Wochen?
Nee. Quatsch, das ist schon vor einem Jahr davon. Ich weiß doch definitiv, dass da waren wir. Jetzt ist ja auch mindestens ein Jahr muss es ja sein, weil Elbhangfest ist gerade. Oder Elbfestspiele, ja, wo die Tribüne aufgebaut ist und alles.
Also das Elbhangfest,
genau.
Oben in Loschwitz.
Nee, dann was meine ich jetzt? Unten bei der Augustusbrücke?
Gute Frage, keine Ahnung.
Verdammt, ich habe Namen vergessen. Auf jeden Fall, da wo die Riesenleinwand ist, wo immer Sachen abgespielt werden.
Ach so, na, hier.
Ja?
Shit, wird's was peinlich.
nächstes Mal besser informieren, du
willst.
Ist egal, du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Auf jeden Fall waren wir letztes Jahr dort auch. Und wir sind da durchgefahren. Und da war gerade ein Auftritt von einem Podcast. Was? Immer zwei Freunde hier, weißt du? Beste Freundinnen.
Ja.
So, und hast du gesagt...
Das kann jeder.
Ich habe mir das angehört. Und schon hier übelster Beef. Nein, auf jeden Fall hast du mir das so ähnlich, was hast du gesagt. Hast du gesagt, ey, Mensch, das könnte doch auch mal machen. Ich meine, die setzen sich auch in den Quatschen drüber. Und da war das erste Mal. Und dann hast du es immer wieder unterschwellig eingebaut. Ich glaube, das ist schon ein lang gehegter Plan von dir.
Dann
und angelegter Plan.
Hast du jetzt mein Unterbewusstsein aufgedeckt, weil es ist mir null aufgefallen.
Siehst du mal? Und ich habe jedem erzählt, ich mache heute mit einem Kumpel einen Podcast, nämlich auf erste Folge. Der hat mir schon Ewigkeiten immer davon erzählt, dass er das gerne mal machen würde. Und ich habe immer noch am Anfang gesagt, alles witzig und so. Und dann hat er sich ein Mikro gekauft.
Mhm.
So, und dann wurde es ernst. Und jetzt sitzen wir hier. Und jetzt musst du mir mal erklären, was ist da, warum möchtest du das? Sondern warum, was geht in dir vor, dass du sagst, hey, lass mal einen Podcast machen?
Ja, warum? Ja, das ist einfach. Ich finde, das ist gerade eine andere Gesprächsebene, die wir haben als sonst.
Das
weil man ist gezwungen, jetzt mal so ein paar Alltagsthemen rauszukramen und die mal so ein bisschen auszuklammern. Das ist immer so Smalltalk-Niveau. Was hast du denn heute so gemacht? Wie geht's denn dir? Was machst du mit dir da gerade zu essen?
Ja. Also, ich komme hier rein zu euch.
Ja, ist so.
Also, was gibt's zu essen?
Das Erste, was Daniel hier macht, ist, er kommt rein und kocht sich was.
Entschuldigung, ja, das ist nach Arbeit noch.
Manchmal angekündigt, manchmal unangekündigt. Heute wusste ich, okay, ich muss Eier im Haus haben.
Immer. Und wenn ich letztens gesehen habe, wie viele Pappkartons mit Eier von Eiern ihr habt, ja, ne, es ist ganz schön reduziert geworden. Ne? Also richtig. Deswegen, also, lieber
kündige ich sowas. Wir haben uns die Kritik auch zu Herzen genommen.
Kritik? Ich habe nur über das Bild gelacht, dass wir hier 5000 Eierschalenkartons, Eierkartons.
Das ist halt mit Erzieherinnen als Frau und so weiter da.
Okay.
Starke Eierkartons. Ja.
Gut, nö. Aber ja. Ja.
Und das, keine Ahnung, aber wenn sich das dann so zwei Leute anhören und dann noch einen Kommentar drunter schreiben, dann fühle ich mich bestätigt.
Okay.
Weiß ich nicht. Oder, keine Ahnung. Also, ich habe mich ja früher am Poetry Slam versucht.
Hm.
Das ist aber schon sehr lange her. Und das hat auch ein paar Gründe, warum das so für mich gescheitert ist.
Hm.
Ich habe nochmal drüber nachgedacht, warum ich eigentlich aufgehört habe. Also, es hatte viele Gründe. Das erste war so ein bisschen der Anspruch an mich selbst. Und ich war auch recht jung. Also, so darf einfach von sich nicht zu viel erwarten in zu jungen Jahren und auch noch in zu kurzen Zeit.
Hm.
Ich habe mit einem Kumpel zusammen angefangen, der war um einiges besser und erfolgreicher. Vielleicht hat das auch so einen Dämpfer verpasst. Und der Punkt war, ich habe, glaube ich, zwei kleinere gewonnen. So, das ist aber jetzt nicht der Rede wert gewesen.
Hm.
Der Punkt, warum ich dann aber gesagt habe, ach nee, das lasse ich jetzt, war erstens, es war für mich immer Stress. Also ich bin da nie hingefahren. Es ist auch immer verbunden mit, du fährst jetzt in eine andere Stadt.
Hm.
Musst dich jetzt auch drum kümmern, wo übernachtest du, wie kommst du da hin und so weiter, wen nimmst du mit? Ja. Weil es ist eine Szene, da ist es nicht so, dass die Betreiber da dir ein Hotel stellen können oder eine Übernachtungsmöglichkeit, sondern da bist du auch noch selbst gefragt, zumindest am Anfang, definitiv. Das ist immer auch Stress. Und das war auf einer anderen Ebene auch noch stressig, weil ich irgendwie auch immer so die Meinung hatte, okay, die letzten Texte haben wieder nicht so richtig funktioniert, ich muss einen neuen schreiben, statt dass ich an denen nochmal rumgeschraubt habe. Also hätte man auch machen können. Ich verbessere das nochmal und schaue, was hat gezogen, was nicht. Nee, es musste immer direkt neu sein.
Okay.
Und der letzte Punkt, der mich dann aufhören ließ, war folgender. Wir waren in Leipzig. Und das ist der Poetry Slam, den Julius Fischer und André Herrmann ausgerichtet haben.
Hm.
Und das sind schon, also hier sind auf jeden Fall zwei Größen, zumindest auch für mich damals. Das ist aber auch schon 8 Jahre her. Bestimmt. Und ich habe einen Text dort gehalten, für den muss man sich einfach schämen, weil es war ein Text, der ging wirklich einseitig, ich meine, der war auf seine skurrile Art sehr schwarz und sehr witzig, aber der war wirklich einfach nur gegen dicke Leute.
Okay.
So, und ich habe das gar nicht so empfunden, als ich das vorgetragen und geschrieben habe. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass so das Lustigmachen oder Verurteilen von dicken Leuten irgendwie mir so erzieherisch mitgegeben wurde. Also meine Eltern, es war, ist für die immer ein Thema gewesen, wer dick ist, ist doof. So ein bisschen.
Dickes Groß.
Und das saß dann noch so ein bisschen drin. Und da hat mir dann nach dem Vortragen des Textes, hat mich dann Julius Fischer beiseite genommen. Der hat zu allen nochmal was gesagt, zu allen Texten, die da vorgelesen wurden. Hat mir jetzt, ich möchte nicht sagen, den Kopf gewaschen, aber für mich kam es trotzdem so an. Also er hat gesagt, es geht eigentlich nicht, dass man sich hier hinstellt und nur gegen Dicke herzieht oder basht oder disst. Keine Ahnung, was damals so Sprachgebrauch war. Und das saß ein bisschen, weil ich habe das gar nicht reflektiert, erst so im Nachhinein, was war denn das eigentlich für ein doofer Text, den du gerade vorgetragen hast.
Ja.
Und für den schäme ich mich auch einfach noch, immer noch so ein bisschen. Er hat doch gesagt, naja, man kann das ja noch mit einer Pointe versehen am Ende oder nochmal einen Bogen schlagen und so ein bisschen selbst reflektieren, dass es eigentlich Quatsch ist, was man gerade erzählt hat. Aber es war so für mich der Punkt, wo ich sagte, okay, vielleicht ist das einfach gerade nicht so das Richtige. Und ich bin eigentlich jetzt auch nicht böse drum, damit aufgehört zu haben. Also,
ja.
Publikum ist immer cool. Ich bin jetzt ja Lehrer geworden, da habe ich mein Publikum täglich.
Definitiv.
Aber das war, glaube ich, nicht die Plattform.
Krass, okay. Und hat dein Verhalten sich gegenüber dicken Leuten dadurch geändert?
Ja, ich habe ja kein Verhalten gehabt.
Naja, deine Einstellung, nicht, besser gesagt. Also, ich meine, du hast es ja geschrieben und da war ja auch
das ist eine richtige Einstellung, so ist es gar nicht. Es war einfach nur eine Art des Humors. Also du machst dich ja auch manchmal so über Sachen lustig, die du jetzt an sich nicht verurteilst, aber die sind einfach so ein bisschen auf der Schiene. Mhm. Das heißt, so vor 40 Jahren waren vielleicht Blondinenwitze und Vogue.
Okay, jetzt geht's los.
Ohne dass Blondinen diskriminiert wurden. Also zumindest glaube ich das nicht, ich weiß es nicht.
Mhm.
Aber, also verstehst du?
Es, okay.
Es ist nicht immer gleich so eine Grundeinstellung, sondern so was finden die Leute vielleicht lustig. So,
okay. Naja, also, aber du wolltest gewinnen.
Ja,
war das auch,
ja, ich meine,
das
ist ja auch immer so ein Kompetition. du willst Lacher machen. Also ja? Ich wollte zumindest so ein bisschen in die Schiene gehen.
Also dir ging es gar nicht darum, sozusagen zum Schluss die Wodkaflasche zu bekommen, wie es eigentlich so immer ist. Bei den Poetry Slams, die ich kenne, war das immer so, dass du Wodkaflasche zum Schluss.
Es ist immer schön, wenn du ins Finale kommst, wenn du dann noch einen zweiten Text vortragen darfst.
Okay, okay. Aber allgemein ging es
um das, finde ich, jetzt gar nicht so.
Ja.
Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, literarisch war es nie. Es war immer lustig, aber nie literarisch. Und ein Poetry Slam, wenn man mal so das Konzept durchdenkt, ist eigentlich eine Literaturplattform und keine Comedy-Plattform.
Mhm, okay. Ja. Ja, das kann ich definitiv von diesen wenigen Malen, ich glaube es waren 5 Mal, wo ich beim Poetry Slam war, da waren echt einige Texte dabei, Hammer, top. Also inhaltlich, also klar, jeder mag die super witzig sind, wo man sich wegschmeißt und da klatscht man ganz besonders. Ja. Aber es gibt auch welche, die nicht nur auf diese Comedy-Schiene zielen und sondern wirklich einfach Inhalt vermitteln wollen und die finde ich krass. Also die sind echt, was wie manche Leute das rüberbringen, Gänsehaut. Echt top. Und ich finde, gerade sowas sollte auch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt vielleicht bei sowas gestellt werden, als die Leute, die dort was runterrattern, wo alle sich weglachen.
Ja, am Ende entscheidet da ja das Publikum. Das ist ja auch schön.
Ja.
Und das ist auch so ein bisschen lokalabhängig. Also wir haben das ja damals dann in Zwickau gestartet und da war ich zumindest am Anfang noch dabei. Da war schon sehr charakteristisch, dass da oftmals die ernsteren, getrageneren Slammer gewonnen haben. Also die wirklich so ein bisschen auch melancholisch wurden und auch mit lyrischen Texten antraten. Okay. Und das fand ich schon ein bisschen außergewöhnlich, weil bis dato hatte ich auch eher so das Gefühl, hier gewinnen meistens eher die lustigen Texte, vielleicht auch Leute, die noch ein bisschen schauspielern können.
Ja.
Ja.
Ja, ich glaube, Gestik, Mimik, auch immer ganz wichtig.
Ja. Vielleicht ist ja hier so ein Podcast-Projekt auch so ein bisschen Suchtverlagerung.
Ich wollte gerade fragen, ob das jetzt sozusagen Poetry Slam 2.0 ist
Also, nee, ist schon was anderes. Ja. Weil dann würde ich mich ja hier auch alleine hinsetzen, aber das fände ich bescheuert. Also.
Okay. Aber würdest du dir sozusagen Poetry Slam jetzt nochmal vorstellen können? Also, dass du sagst, okay, Leute, ich habe jetzt ganz anderen Erfahrungsschatz, weil ich glaube, das ist auch mal was ganz Wichtiges bei sowas. Und da kann ich ganz andere Themen ansprechen und die vermitteln. Würdest du das?
Ich habe drüber nachgedacht. Ich habe auch mehr Inhalt, weil als Lehrer hast du einfach mehr Kram, den du beobachtest den ganzen Tag. Aber ich wüsste jetzt nicht, was mir das geben soll, was ich nicht auch so habe. Also ich wüsste nicht, wofür, weil mir geht's gut. Und ich glaube, das wäre wieder ein Stressfaktor, der mich eher runterziehen würde als aufbauen.
Brauche ich nicht. Okay, also Podcast im Sinne von anderer Kommunikation, anderem Kommunikationsverhalten, was ich ganz interessant finde, weil das stimmt, also diese tägliche Smalltalk-Oberflächlichkeit, das ist auch, es ist halt so drin. Also man kommt rein, na, wie geht's und wie war es heute so und. Das ist also so häufig und es ist bei mir vor allem auch dadurch, dass ich regen Kundenkontakt habe und schon jeher in meinem Beruf hatte, auch so drin. Also das als Physiotherapeut oder jetzt als Personal Trainer hat man immer diese Anfangsszenerie, da kommt jemand rein, und da geht's also los, na hallo, ne, schöne Begrüßung, man kommt auf die Leute, geht auf die Leute zu, früher hat man noch die Hand gegeben, jetzt macht man das gerade nicht, lächelt und fragt, na, wie geht's? Und im Endeffekt schon in diesem Moment, wenn man sagt, na, wie geht's? Und diejenigen fangen an, man kriegt nur die Hälfte mit, weil in dem Moment machst du das, in dem Moment machst du das und. Man geht gar nicht so krass auf die Person ein. Also klar, man hört sich das an. Und die Frage ist aber, wenn er das nächste Mal kommt, weiß es noch.
Und das weißt du noch. Typisch du.
Okay.
Das ginge nicht jedem so. Und da muss man ja auch mal ein bisschen unterscheiden. Wir kennen uns jetzt gut. Also wir können uns jetzt hinsetzen und haben auch Interesse und vielleicht auch ein paar Dinge, wo wir vertiefen können.
Ja.
Mit einer fremden Person. Es ist ja auch irgendwie eine Sache der Höflichkeit, dass du auf einer Smalltalk-Ebene erstmal bleibst, oder? Also geht's ja nicht schlecht los. Und bei ihm so, Verhältnis zu den Eltern, wie ist das?
Okay. Das ist das allererste Treffen. Ne? Okay. Ich weiß nicht, wie zurzeit die Dating-Szenerie ist.
Wie viele Scheidungen gibt es denn bei Ihnen im Freundeskreis?
Ja, genau. Also bei uns noch 0, alles cool. Ne?
Ja.
Gewonnen. Nee, aber das, ja, also erstes Treffen definitiv oberflächlich. Ja, also ich glaube, das gehört dazu. Das wird immer so, also Oberflächlichkeit wird immer so komplett negativ formuliert oder als was Negatives bezeichnet, aber es gehört halt dazu. Erster Eindruck, super wichtig. Erster Eindruck in meinem Beruf, erster Eindruck, wichtig. Derjenige kommt zu mir und ich muss versuchen, ihm Vertrauen, also sozusagen Vertrauen zu schenken. Also, oder er muss mir sein Vertrauen schenken, dass das, was ich hier mache, auch irgendwo Hand und Fuß hat. Und deswegen dieses, man fängt klar oberflächlich an, aber man versucht relativ schnell auf tiefgreifendere Sachen zu gehen. Motivation, Ängste. Ich meine, als Physiotherapeut musst du rausfinden, also ich sage mal jetzt mal in Anführungsstrichen, ist, du bist Detektiv, du machst eine Liste, das ist, was war schon, wann hat sie angefangen und was haben sie bisher dagegen gemacht und. Also es sind wirklich so Fragen und auch ziemlich private Fragen. Und wenn du dort jemanden hast, der wirkt komplett abgehoben, der ist super unsympathisch im ersten Moment, der sagt nicht Hallo, der guckt dich nicht an, dem würdest du doch nicht deine Ängste oder das, was dir eigentlich peinlich ist. Vielleicht. Also Krankheit hat auch immer was damit zu tun, dass die Leute das nicht so gerne weitergeben wollen. Also man verhält sich auch in der Krankheit falsch und will das natürlich nicht zugeben. Aber wir wollen das gerne rausfinden und demjenigen sagen, das Verhalten sollte man vielleicht ablegen oder vielleicht können wir das so und so machen und. Also erster Eindruck super wichtig. Ja, und deswegen auch Oberflächlichkeit und auch da auch über diese Oberflächlichkeit trotzdem freundlich wirken, vertrauensvoll und.
Das trotz dessen, dass
man oberflächlich ist.
Also das ist schon interessant, weil du gehst ja eher auf eine psychische Ebene gerade. Hm. Dabei willst du ja eigentlich, also stell ich mir das Physiotherapeut vor, du willst gucken, wo gibt's denn hier Probleme am Körper erstmal. Hm. Okay, wir müssen das Knie wieder ordentlich hinkriegen. Hier, die Muskeln dort, die sind ja total vernachlässigt. Und hier, was ist denn da für eine Spannung? Hm. Und natürlich willst du ja auch noch Anleitungen geben für zu Hause. So von wegen, die Übungen müssen sie machen, das Verhalten müssen sie ablegen. Hm. Diese Körperhaltung ist wichtig, stelle ich mir vor.
Ja.
Dahingehend, okay, Alltagswissen, aber noch tiefer gehen, also muss das?
Ja, muss nicht, wollen manche vielleicht auch gar nicht, also definitiv. Viele geben sich auch mit einer Massage zufrieden und sagen, oh, jetzt geht's mir schon viel, viel besser.
Weil die Klauen knet.
Ja, genau. Ich meine, das ist das vorherrschende Bild.
Ja.
Physiotherapeuten, Masseur, wo ist der Unterschied? Also jeder sagt, ich gehe zur Physiotherapie, ich hoffe, der massiert mich heute. So, ja, und ich meine, jeder Physiotherapeut kürzt ab über dieses Klischee oder ich glaube, jede soziale Gruppe, die irgendwo mit Klischees behaftet ist, kotzt über die Klischees ab. Ja, sehr klar. Aber wenn, also das ist der Anspruch an sich selbst als Therapeut oder im Gesundheitswesen tätig zu sein. Ich glaube, der ist unterschiedlich. Und meiner Erfahrung nach ist es definitiv sinnvoll, auch das Psychische abzudecken. Ob es jetzt nur kurz ist, ob man dort mal also man findet relativ schnell raus, ob jemand darüber reden will oder nicht, ob du an jemanden rankommst oder nicht. Aber wenn man das schafft, die Leute irgendwo auf der psychischen Ebene abzuholen, kriegt man definitiv auch, also hat man definitiv auch Erfolge auf der physischen Ebene, weil die beiden, das sagt die Medizin, das sagt die Psychosomatik, die hängen miteinander zusammen. Ja?
Gibt es Patienten, die du behandelst, ohne also so, du hast vielleicht das versucht, an den ranzukommen, du merkst, das geht nicht. Gibt es Patienten, wo du dann so rangehst, so von wegen, okay, ich halte jetzt den Mund und sag nur noch an, was derjenige zu tun hat. So, die Übung,
ja.
Klasse,
ja. Nope, gibt's
gar nicht. Nicht.
Ah, das ist, also meine, aber das ist meine eigene, das ist ja jetzt meine Persönlichkeit. Ich hasse es, in einem Therapieraum zu sitzen und die Klappe zu halten.
Ja.
Erstens ist es langweilig. Zweitens, ich meine, man muss sich überlegen, das sind 20 bis 30 Minuten deines Lebens und damit zu verbringen, dass man ruhig ist und einfach so seine Handgriffe macht und so, das ist ja, geht ja auch alles so ein bisschen ins Blut über. Naja, ist für mich nicht, das ist für mich nicht genug. Ich will die Leute kennenlernen, ich will dort einfach auch eine Bindung aufbauen oder eine Beziehung aufbauen zu den Leuten. Und weil jeder bringt was anderes mit. Und das ist super interessant und das macht diesen Job auch spannend. Also, wenn ich sagen würde, okay, jeder, der, ich habe heute 20 Leute und alle massiere ich gleich. Und das war's dann. Dann gehe ich nach Hause und dann war das mein Tag. Mhm. Das würde für mich einfach ein Scheißtag sein. Sagen wir es mal so. Also, ich würde nicht glücklich nach Hause gehen. Aber wenn ich sagen würde, ich habe 20 Leute und von 10 Leuten davon höre ich eine geile Story, die ich dann vielleicht selber auch mal Leuten erzählen kann und meine Erfahrungen dann auch einfach oder gehört. Ich lerne ja auch immer dazu. Ja, also das ist, man lernt ja, also das, was man von anderen mitbekommt, das kann man ja für sich selber auch nutzen und das finde ich gerade cool. Also das macht diesen Job eigentlich echt so fetzig und dass ich auch sage, das ist echt ein Job, der Spaß macht und klar, ist nicht der bestbezahlte Job, ne? Aber das ist auch nicht meine Einstellung.
Ja, du wirst mit Lebenserfahrungen belohnt. Und mit Geschichten zum Erzählen
und
bezahlbar.
Und Schokolade zum Schluss, wenn es geholfen hat.
Oder eine Flasche Whisky hatte ich auch schon.
Also okay.
Kann auch geil sein. Was machst du mit der Schokolade? Die isst du doch nicht.
Die gebe ich anderen bedürftigen Leuten.
Ja, ja. Okay, also wenn ihr bei dem Daniel trainiert, schenkt keine Schokolade.
Definitiv. Weg mit dem Scheiß.
Was ist das Beste, was du je bekommen hast?
Doch, Whisky war geil.
Ja, Whisky war gut.
Okay. Whisky also, oder ein Dankeschön.
Moment mal. Nein, bitte konkret werden.
Nein,
das,
also
das kann man jetzt falsch verstehen.
So ein kleines persönliches Dankeschön in der Kabine. Also einfach die Leute, die sagen, vielen Dank. Das hat mir echt geholfen. Ich hätte nie gedacht, dass wir dorthin kommen, wo wir sind. Ja. Das bedeutet manchmal bei den Leuten viel mehr als irgendwas Materielles. Finde ich.
Hat sich schon mal einer beschwert über dich?
Uff. Das ist eine gute Frage.
Naja, so, dass du es halt auch mitgekriegt hast.
Naja.
Der Chef hat auch hier, Frau Kästner hat gesagt, sie wären hier übergriffig geworden und hätten da einfach mal nachgefragt, wie es ihnen gehen geht.
Definitiv. Bin ich mir wirklich nicht sicher. Also, ich glaube, ich kriege das relativ schnell mit, wenn Leute mit dem nicht zufrieden sind, was ich sage oder was ich mache. Bei Patienten bin ich mir echt nicht sicher. Kann sein, dass ich das mal gehört habe, aber niemals direkt. Ich glaube, in der, um das jetzt mal ein bisschen größer zu fassen, ehrlich zu sein, ehrliche Kritik an jemanden persönlich von face-to-face zu geben, ist in der heutigen Gesellschaft super schwer. Also machen die Leute ungern, ist unangenehm. Ich finde es echt gut. Ich kann es, glaube ich, selbst auch nicht so gut.
Aber muss man ja auch nicht. Man kann ja bei Google einfach eingeben, hier arbeitet der Physiotherapeut so und so und der hat...
Alter Stinkstiefel.
Der alte Stinkstiefel, mit dem er dann auch noch neben dir steht.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, definitiv. Habe ich aber auch, also hat noch nie jemand gesagt, also das, was du heute gemacht hast, war scheiße. Eher ist es dann so, letztes Mal war es dann nicht so gut wie bei dem und dem oder sowas oder der und der hat das und das gemacht, wo so ein bisschen suggeriert wird, ja, das, was du gemacht hast, war nicht ganz so gut wie das, was der gemacht hat. Mhm. Und ich hatte immer, ach Mensch, das ist aber interessant, können wir gerne mal einbauen, aber ich hätte noch was anderes. Nee, also ist mir jetzt nicht so bekannt.
Das ist ja interessant, dann gehen Sie doch zu dem und dem.
Auch das mache ich. Auch das bin ich offen.
Okay.
Nee, also ich finde es wichtig. Also wenn Leute keine Bindung zu dir aufbauen als Therapeut, ist es bescheuert, dass du von 6 Einheiten, die du hast, nach der ersten kommt der andere und sagt, boah, Alter, kotzt mich an. Und du merkst es sofort, du hast keine Bindung zu dem. Nach dem zweiten Mal solltest du spätestens sagen, hey, ich habe da nochmal einen Kollegen, der kennt sich damit besser aus. Und vielleicht probieren sie mal dem und dem. Ich würde sie mal dort planen. Finde ich sinnvoll. Also ja, manchmal hat man die Connection, manchmal nicht. Und da muss man ehrlich zu sich selbst sein und nicht sagen, ja, dem zeige ich es jetzt aber. Ich bin der Geilste hier und ich rock die Bude. Bringt nichts. Manchmal, das kann komplett nach hinten losgehen und dann geht er raus, hat 6 Einheiten Physiotherapie bekommen und denkt sich, Alter, für was habe ich das Geld ausgegeben und für was habe ich die Zeit investiert? Ja, das ist doch beschissen. Also das Schlimmste, was du machen kannst.
Also man merkt, das Thema berührt dich, denn deine Therapiehände, die bearbeiten hier die ganze Zeit den Tisch nebenbei.
Definitiv,
also wenn man hier was klopfen hört, das sind hier starke Therapiefinger, die in ihrer Gestik den Tisch malträtieren.
Ich habe die Kunde die Fesseln lösen. So ist es, ja.
Und trotzdem bist du noch da.
Ja, das ist gut. Fesselt mich.
Ach gut. Okay. Jetzt schalten wir um zu dem ab 18 Teil oder was?
Definitiv. Ja. Sabrina kommt auch gerade.
Ja, genau. Das ist jetzt eine gute Frage. Muss ich den Namen jetzt rausschneiden?
Ah ja.
Wahrscheinlich nicht.
Wir haben es bisher gut hinbekommen und ich habe es verrissen.
Oh, ja, die kommt als Gast mal dazu. Deswegen also.
Definitiv.
Kann jeder ruhig wissen.
Muss.
So.
Muss mal erlebt haben.
Gut. Hast du schon mal jemanden auf der Therapiebank liegen gehabt oder wie man das auch immer nennen soll, bei dem du das Gefühl hast, das ist ein böser Mensch?
Böser Mensch?
Ja.
Uff. Nee.
Nee.
Also was heißt böse? Unangenehm.
Ja, keine Ahnung. Also so von wegen, der hat einfach so eine Freude dran, destruktiv in der Gesellschaft zu agieren.
Alter.
Mein kleines Beispiel.
Ja, das, Junge.
Wie willst du denn böse sonst definieren?
Ja, definier mal böse.
Ja, das ist ein schönes Beispiel, was ich jetzt gefunden habe. Okay. Irgendjemand hat sich hingesetzt, hat sich ein Foto genommen, was so ein bisschen einen Ausschnitt einer Wüste zeigt aus Ägypten. Hat das so bearbeitet, dass das aussieht wie die Marsoberfläche. So. Hat das dann gepostet, hat gesagt, hier guckt mal Leute, die NASA postet Bilder, die angeblich vom Mars kommen, dabei ist das ja eigentlich ein Bild von Ägypten. So dass dann Verschwörungstheoretiker aufspringen und sagen, ach, oh nein, die NASA und so weiter. Wer macht denn das? Also so, er stellt die Fälschung her und veröffentlicht dann das unter falscher Überschrift.
Ja.
Das ist doch destruktiv und das finde ich auch böse, weil das ist eine bewusste Lüge. Wenn es Spaß wäre, aber nee, wenn es im Internet landet und auf Facebook gepostet wird und dann per WhatsApp rumfliegt, dann richtet das einen Schaden an. Das ist auch unmöglich, weil nicht jeder liest sich ja irgendwelche Faktencheck-Portals durch und nimmt das dann für voll. Und,
okay, also ich verstehe, was du meinst. Ich würde jetzt ansetzen als grundoptimistischer Mensch und würde sagen, okay, Spaß. Was ist los mit dem?
Ja.
Woran liegt's? Also, was ist seine Motivation, das zu machen?
Okay.
Und dann ist es vielleicht, hat ihn seine Mama nicht lieb gehabt.
Ja, okay.
Und er braucht Aufmerksamkeit. Und vielleicht ist es sehr global. Ne? Er braucht globale Aufmerksamkeit. Aber ja, also, ich finde das schwer.
Geh ich mit, dass der nicht von Geburt auf so war. Dass der nicht von Geburt auf die Welt kam. Ich nehme hier alles auseinander.
Also, es ist ein Arschloch.
Ich war groß bin, der werde ich Leute mal ordentlich bescheißen. So. Das glaube ich auch nicht. Aber trotzdem war ja dann plötzlich diese Handlung da. Und ich meine, das ist jetzt hier irgendwie was Kleines und Lustiges. Aber trotzdem, also ich finde das sehr, sehr, das ist ähnliches Verhalten. Ich lief heute auf der Straße lang und wir haben so einen Stromkasten dort stehen. Und was liegt hinter dem Stromkasten? Eine Plastiktüte mit einem Hundehaufen drin. Okay, Leute, nett von euch, dass ihr die Hundehaufen vom Gehweg nehmt. Aber reibt uns doch nicht unter die Nase, dass wir saubere Gehwege wollen und werft die Plastiktüte dort irgendwo hin. Das ist genauso das gleiche, wie wenn ich mit einem kleinen Wald bin. Und dann liegen dort überall Plastiktüten mit Hundekot. Dann lass es halt liegen oder schmeiß ins Gebüsch oder so, wo es in 2 Wochen verrottet. Aber vor allem, das wird dann auch immer so prominent hingestellt dort im Wald. So von wegen, guck mal, ich, armer Hundebesitzer, bin gezwungen, mich jedes Mal, wenn mein Hund mit seinen Grundbedürfnissen hier einen Haufen hinsetzt, bin ich gezwungen, eine Plastiktüte zu nehmen, in diesen Haufen zu greifen und den einzusammeln. Das ist voll eklig, Leute. Das finde ich doof. Verstehe ich. Aber doof ist halt auch reinzutreten.
Das stimmt. Aber ich meine, er wusste ja, hoffentlich wusste er, dass wenn er sich einen Hund zulegt, sowas auf ihn zukommt. Finde ich. Also,
ja,
das finde ich. Aber also, um auf das Grundthema zurückzukommen. Böse ist super schwierig. Also, böse ist subjektiv. Also, der eine sagt, die Handlung von dem und dem ist böse. Und die Handlung, und der andere sagt, also aus meiner Perspektive wirkt das wie eine gute Handlung. So. Also deswegen, also,
schwieriges Thema, was du da aufmachst, ne? Also, du richtest gerne den Scheinwerfer dann schön auf die Person und guckst dir den Schatten an dahinter.
Ja, schon. Also ich finde das, also wir haben mal einen Vortrag von, ich hoffe, ich sage Marc Benecke, Herr der Maden, wie er sich nennt.
Der Herr der Maden,
genau. Gehört in Pirna. Ist eine Sporthalle aufgetreten und hat am Anfang das Publikum wählen lassen, um welches Thema soll es gehen. Und es war Serienmörder. Und dann hat er
Gab es eine Auswahl?
Ja, aber die weiß ich jetzt nicht mehr.
Oder riefe alle gleich sofort so offene Frage, worum es jetzt geht. Serienmörder!
Sind alle reingekommen, wurden gebrieft. Einer stand davor,
und einer war ein
Serienmörder. Ja. Ja, genau. Und den haben sie alle mit Stein beworfen. Nein, er hat eine Auswahl vorgegeben, was, über was er reden könnte, hat dazu auch kurz was gesagt und hat dann per Handzeichen abstimmen lassen. Und deswegen, das war ganz interessant. Und da ging es auch darum, Serienmörder. Jeder sagt, oh, das sind böse Menschen. Und dann hat er einfach mal die Leute so ein bisschen beleuchtet. Was war los? Was ist schiefgelaufen bei denen? Und dann war häufig das Ding, in der Kindheit irgendwas passiert. Kein Wunschkind misshandelt, in die Klamotten des anderen Geschlechts gezwungen und halt auch so behandelt wie, war ein Junge und wurde wie Mädchen behandelt und. Also wirklich nicht nur körperliche Misshandlung, sondern auch psychische Misshandlung. Und irgendwo war da ein Punkt, wo es halt einfach zu viel war. Und die Leute haben dann halt... Warte, ich muss kurz einlenken, glaube ich gerade. War es Serienmörder oder ging es um... Es ging nämlich auch um Kannibalen, fällt mir gerade ein.
Ach so,
War so ein Nebendruck.
Naja, aber trotzdem. Serienmörder und Klammer
und Kannibale. Slash
Kannibale. Weil jeder weiß, oder 10 Serienmörder ist ein Kannibale.
Okay, das gehen wir jetzt mal ein bei Google, mal gucken, ob es da eine Studie gibt. Auf jeden Fall wurde das beleuchtet, das Thema, und ich fand es ganz interessant, die Leute nicht sofort einfach abzustempeln, die sind böse. Klar, die Tat an sich ist unverzeihlich, jemanden umzubringen. Aber was trotzdem immer noch zu sehen, okay, was ist passiert? Was ist mit diesen Menschen geschehen im Vorhinein? Und wie können wir als Gesellschaft darauf auch reagieren? Das ist ja echt der Punkt. Also, ich glaube, die Gesellschaft an sich züchtet sich ihre Bösen selber.
Ne? Also, man kannst du reagieren? Also, kannst du überall reagieren, so dass es besser wird? Oder eigentlich musst du ja viel mehr präventiv arbeiten, aber gut, das ist ja sowieso eigentlich schon
die
Frage, die sich eh immer stellt.
Ich habe häufig zu meiner Frau gesagt, ich fände
du wirst cool. Mal kein Serienmörder, Fräulein.
Ja, genau. In diesen Club gehst du mir nicht.
Ja, genau. Also ganz präventiv sage ich dir jetzt mal, welche Regeln unserer Ehe gelten.
Also das finde ich scheiße. Ich habe da mal eine Liste vorbereitet, was ich gerne nicht hätte in nächster Zeit.
Auf welcher Stelle war Kannibalismus?
Gleich hinter Serienmörder. Nein. Ich habe gesagt, und das mag abgehoben klingen, aber ich finde, es sollte einen Führerschein für Kinder geben. So, das habe ich zu ihr gesagt. Und das klingt doof, weil, ne, selbst bin ich ja noch nicht Vater, real existiert, doch real existiert schon, aber jetzt noch nicht in der Erziehung, kann das ja jeder sagen. Aber also wenn ich höre, wenn ich mitbekomme, was Leute mir erzählt haben, was man so im Alltag mitbekommt, Halleluja. Also was geht ab bei den Leuten und was bewegt Leute dazu, ich nenne es jetzt mal Schutzbefohlene, so derart zu erniedrigen auf psychische und körperliche Weise. Was ist los? Also was ist in deren Kindheit vorgefallen? Und also das lässt sich ja sehr weit zurückverfolgen, aber was muss ein Mensch dazu bewegen, sowas zu tun? Ich meine, aktuelles Beispiel Münster, ne? Also dieser Kinderpornografie-Kreis, der da aufgedeckt wurde. Krass, was ist los? Also ich kann mir viele Sachen, ich glaube, ich kann mich in viele Sachen reinversetzen und die Perspektive wechseln, aber das ist eine Sache, die kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Ne? Also meine Eltern, die haben mir in meiner Erziehung, als ich ein kleiner Bub war, und ich war nicht einfach, auch mal einen Klaps auf den Hinterkopf gegeben. So, und jetzt sagen viele, oh mein Gott, das geht ja gar nicht, und Rabeneltern und. Okay, aber für mich wirkt es nie so. Ne? Also ich habe mich nie erniedrigt gefühlt, sondern eher in meiner Position. Also es war für mich ein ganz klares Zeichen, okay, das war einer zu viel. So. Und nie so, dass es mir vermittelt hat, meine Eltern lieben mich nicht. So war nie der Punkt. Aber also das, was man hört, das geht definitiv viel, viel, viel weiter. Und Hut ab vor allen Leuten, die sowas erlebt haben und trotzdem sich einen Weg bahnen konnten, ohne dass sie ihre Kinder ihren Kindern das antun oder auf diese Art und Weise behandeln oder gerade deswegen anders agiert haben. Also finde ich echt, muss man auch immer mal die Leute ins Licht rücken, die sowas gut machen, weil es heißt häufig, der hat sein Kind geschlagen, der hat das und das gemacht. Also immer die negativen Sachen werden in den Vordergrund gerückt, aber mal zu sagen, hey, es gibt Leute, die haben sowas durchlebt und die sind richtig, richtig tolle Eltern geworden. Muss man auch einfach mal ein bisschen Beifall geben, finde ich. Also ich glaube, du bist da gleicher Meinung, zumindest ist das, was ich bei deinem Sohn so mitbekommen habe.
Ich finde das mit diesem Elternführerschein, das ist irgendwie ein ganz spannendes Thema, weil das ist auch sowas, worüber ich total oft nachdenke. Mhm. Das ist auch immer, wenn man Bahn fährt, man sieht immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus dem Leben von anderen Leuten, man ist auch immer schnell vorverurteilt und so weiter. Muss man vorsichtig sein, aber da denke ich mir oft, Mann, kann man das so machen? Also, oder darf man das so machen?
Darf er das?
Darf er, genau. Also da ist dann immer bei mir ganz schnell Mitleid mit den Kindern da. Und denke mir, ach krass, wenn die ganze Zeit so behandelt werden, was wären das mal für Schulkinder? Ich merke es auch in der Schule. Wenn Kinder da aus der Reihe schlagen oder das System nicht ertragen und so weiter, dann weiß ich immer, okay, da funktioniert auch was im Elternhaus nicht. Also das ist wirklich, es kommt am Ende raus.
Ja.
So. Wenn man da mal nachfragt, merkt man, da ist irgendwas im Busch und schwierig. Wie soll so ein Führerschein aussehen? Was muss da alles rein? Das schwierig, ne?
Ja, also super schön. Ich meine, also das ist ja wie so ein Zeugnis. Und ich meine, jetzt habe ich wieder Bewerbungen bekommen, und man ist super schnell im Vorurteil. Der hat schlechte Noten dort und dort, das und das, den willst du gar nicht erst einladen. Vielleicht ist er von der Person übelst geil und wird übelst
gut. Das ist mal interessant, welche Noten zählen denn da bei dir? Also jetzt geht's um Fitnesstrainer.
Ja, definitiv. Sport ist ja schon was Interessantes.
Ja.
So, aber Sport ist, glaube ich, nichts, wo ihr bist sportlich oder nicht. So, und das hat meiner Meinung nach, also finde ich, also wenn ich bei einem Sportunterricht denke von früher, war das entweder warst eine Kanone oder du warst der letzte
ja, Tropfen. Ja, aber oder na gut, also
meinst du,
das ist ja am Anfang so, aber ich meine, es geht doch auch jetzt so als Nicht-Sportlehrer und Nicht-Großsportler geht es doch auf der einen Seite um Kondition, dann geht es um Kraft, dann geht es um Technik, Konzentration, das sind doch schon verschiedene Facetten, die da eine Rolle spielen.
Sicher,
vielleicht aber ist ja einer sehr...
Bitte? Koordinativ ist der Punkt. Hm. Und wenn du ein koordinativer Plöps bist, dann wird's scheiße im Sportunterricht.
Ja.
Ja, also es gibt halt einfach Leute, die sind motorisch einfach nicht so auf dem Laufenden. Oder also, was heißt auf dem Laufenden? Also die sind halt einfach motorisch nicht so krass. Und ich glaube, im Sportunterricht werden halt auch nicht alle abgeholt. Ich weiß nicht, ich bin kein Lehrer. Und ich glaube auch, das ist normal im Unterricht so, dass du nicht jeden abholen kannst und dass auch ein bisschen eine Motivation oder eine Bereitschaft da vorhanden sein muss, dass das möglich macht. Aber ich glaube, im Sport ist man so schnell einfach als Lusche abgestempelt. Das ist, also klar, vielleicht ist es jetzt in anderen Fächern auch so, aber im Sport, das sind so Sachen, ne, da wird man mal als Letzter gewählt, da wird man als Erster abgeworfen.
Hör mir auf. Und. Ich kenne das. Es ging mir bis zur 7. Klasse so. Und in der 8. Klasse hatten wir dann einmal Sprint. Und ich weiß nicht, woher es kam. Das muss göttliche Intervention gewesen sein.
Mindestens.
Plötzlich habe ich im Sprint alle, sogar die Fußballer, besiegt.
Junge.
Und ab dem Zeitpunkt hatte ich da irgendwie so Motivation, was zu machen. Und ab da ging es dann auch
tatsächlich. Wo ist das geblieben?
Wo ist die Kondition?
Nicht schon so kurz nachher. Was, da muss ich mal kurz mit deiner Mama reden.
Jetzt leider mal hier.
Genau, um die Wette durch die Neustadt.
Aber das hat man trotzdem. Also dieses zuletzt gewählt werden ist ganz, ganz schlimm. Und als Lehrer weiß ich auch, die Schüler meiner Klasse, ich weiß von denjenigen, die im Sportunterricht auch als letzte gewählt werden, die nimmt das auch mit. Und es ist immer noch ein Verfahren, was aber angewandt wird.
Ja, aber du bist trotzdem als Lehrer eigentlich, also wäre ich der Lehrer, würde ich sagen, okay, es geht jetzt nicht danach, wer sozusagen die, also es wird jetzt nicht gewählt, sondern ich leg's fest als Lehrer. Und dann wählst du
oder
den vielleicht
los.
Ja, oder sowas. Aber du kannst es doch als Lehrer irgendwo steuern. Man weiß, wer sind die geilen Sportler und wer sind halt die Sportmuffel. Und da könnte man intervenieren, finde ich. Sollte man.
Ja. Ich weiß nicht, was jetzt die Gründe wären dafür, vielleicht so von wegen, da sind die Guten diejenigen, die da eine Motivation mitnehmen und so weiter. Mhm. I don't know. Es ist auch interessant für den einen Zuschauer, den wir haben, wann kommt denn die zu diesem Elternführerschein zurück?
Das liegt doch jetzt nicht im Sport damit.
Ja, genau. Also die Antwort ist gar nicht mehr, weil die Stunde ist voll.
Jo, krass. Ich fix rum.
Also Gerd, wenn du jetzt hier zuhörst, so nenne ich jetzt einfach mal den einen, der
bleib dran.
Zufällig eingeschaltet.
Schön, dass du da warst.
Gerd, schreib doch mal in die Kommentare.
Gerd, wir lieben dich.
Was du dir unter deinem Elternführerschein vorstellen könntest. Und bitte entschuldigt die Qualität. Es wird hier einen Hall geben. Es wird auch jede Menge Klopfgeräusche geben vom Tisch. Das ist alles noch ganz neu.
Oh Mann.
Jetzt am Ende kamen vielleicht noch ein paar Beats dazu, die hier draußen gerade auf der Straße nochmal startet.
Oh ja, wir sind mitten in der Szene.
Ja, und was so Schnellsprechen angeht, Lispeln und so weiter. Manches kann man vielleicht noch abstellen, manches nicht.
Auch für die Inhalte.
Inhalte vielleicht. Wir werden es sehen. Die Na, also, das waren Daniel und Sascha, die Gänsefleisch. Wir wissen es nicht.
Ja, wir definieren uns doch. Wir sind noch in der Findungsphase.
Okay, richtig, genau. Und jetzt befreie ich den Daniel erstmal und
wünsche
noch einen schönen Nachmittag oder wo auch immer du gerade bist.
Ciao, ciao.